Donnerstag, liebe Leute. Wir haben den 26.09. und das wiederum bedeutet auch, wir haben den letzten Donnerstag im Monat zu fassen, was wiederum für Radio der Soll bedeutet. Jetzt gibt's ja bei uns die Kunststunde und zwar mit dem Galeristen Bernd Fischer und den darf ich jetzt bei mir im Studio begrüßen. Hallo Bernd, guten Nachmittag.
Hallo Peter.
Freue mich, dich wieder hier bei mir im Studio zu haben nach einer kleinen Sommerpause. Ich hoffe, ihr seid gut über den Sommer gekommen, den andalusischen.
Ja, die Ferien sind leider vorbei, nicht? Das haben wir sehr genossen, aber da geht es uns hier ja trotzdem auch wie vielen anderen, die dann auch irgendwann wieder zur Arbeit müssen. Für mich hieß das unter anderem jetzt, dass ich diese Kunststunde, die heutige, vorbereiten musste.
Und da freuen wir uns ja drauf. Bernd, welches Thema hast du uns denn für heute mitgebracht? Worum geht's?
Ja, wieder mal um einen Ismus. Also Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, haben ja schon vom Impressionismus gehört, den wir hier in der Kunststunde behandelt haben. Sie haben vom Expressionismus gehört, vom Kubismus und zuletzt vom Dadaismus. Man kann sagen, die Kunstgeschichte ist ja voller Ismen und von noch mehr Künstlern, die sie begründeten. Man kann auch sagen, jede Kunstrichtung ist nicht nur auf die individuelle Gedankenwelt oder die Idee eines Einzelnen zurückzuführen, was ja oft genug passiert. Sie ist vielmehr das geistige Resultat von vielen, die sich in einer gleichen politischen und sozialen Situation befinden. Kunst ist eigentlich nur zu verstehen, wenn man das Umfeld begreift, in dem sie geschaffen wird. Also wenn man die Menschen und ihr Handeln im historischen Kontext sieht. So sehr ein Künstler Individuum ist und so sehr man ihm auch das Besondere seiner Ideen zuschreibt, so ist er doch in seinem sozialen Umfeld und in seiner Zeit verhaftet. Das daraus resultierende Denken und Fühlen von vielen begründet den Ismus, der dann später seinen Protagonisten zugeschrieben wird. Und so entstehen in Zeiten gewaltiger Umbrüche und Erschütterungen viele und sich widersprechende Ismen. Ideen und Reaktionen überschlagen sich zu diesen Zeiten, auf der Straße ebenso wie auf dem kulturellen Sektor. Und insofern spiegelt die Kunst mehr als alles andere die Befindlichkeit einer Zeit. Liebe Kunstfreunde, in der letzten Sendung wurde uns klar, dass der Dadaismus eine kulturelle Reaktion auf die Gräuel und Verwerfung des Ersten Weltkrieges war. Aber, und darum geht es heute, es war nicht die einzige. Heute wollen wir über die neue Sachlichkeit reden, also eine Stilrichtung in der bildenden Kunst und Literatur, die von 1918 bis 1933 wichtig war. Sie war gewissermaßen eine Gegenbewegung zum Expressionismus, zum Kubismus und anderen avantgardistischen Kunstrichtungen wie dem Dadaismus oder auch Surrealismus, dann dem Futurismus oder Konstruktivismus. Ihr Motto hieß »Zurück zum Gegenständlichen«. Die Malerei sollte nüchtern und illusionslos sein. Nun, warum? Eine Voraussetzung für das Entstehen der neuen Sachlichkeit war die Erschütterung des traditionellen Weltbildes, etwa durch Albert Einsteins Relativitätstheorie 1905, Max Plancks Quantentheorie um 1900 und Sigmund Freuds Untersuchung zum Unbewussten, die Träumdeutung um 1900. Deren neue Sicht der Wirklichkeit beeinflusste die Autoren der neuen Sachlichkeit. In ihren Werken die Wirklichkeit sachlich, also objektiv und realistisch darzustellen. Alfred Döblin, der Schriftsteller und Arzt war, hatte bereits 1913 erklärt, ich zitiere ihn mal, »Was nicht direkt, nicht unmittelbar, nicht gesättigt von Sachlichkeit ist, lehnen wir ab. Wir sind noch lange nicht genug Naturalisten.« Und 1929 schrieb er, wenn man ganz ehrlich ist, sagt man heute sogar, man will überhaupt keine Dichtung. Das ist eine überholte Sache. Kunst langweilt. Man will Fakta und Fakta. Nun, das ist die geistige Ebene, aber eine andere Voraussetzung war der kranke Zustand, der politische Zustand der Weimarer Republik. Deutschland hatte den Ersten Weltkrieg verloren. Das Kaiserreich hatte abgedankt. Es gab jetzt eine Republik mit Parteien und Parlament, aber wenig Demokraten. Zudem stand die junge Demokratie vor erheblichen ökonomischen und sozialen Problemen. Mit dem Versailler Vertrag, den die Nationalversammlung am 22. Juni 1919 auf Druck der Siegermächte annehmen musste, hatte das Deutsche Reich nicht nur große Gebietsverluste hinzunehmen, sondern Deutschland wurde auch zu hohen Reparationszahlungen verpflichtet. In der Folge wurde das Ruhrgebiet besetzt, Banken brachen zusammen, ganze Industrien verödeten. Hinzu kam eine fortschreitende Inflation, die im November 1923 ihren Höhepunkt fand. Dieses Klima stärkte die antidemokratische Opposition auf der Linken ebenso wie auf der Rechten. Denken wir an den versuchten Kapp-Putsch oder auch den Hitler-Putsch später. Nationalistische, monarchistische, kommunistische Gruppen, sie alle waren eine ständige Bedrohung für die Demokratie. Auch das Verhältnis der deutschen Länder untereinander war ausgesprochen gespannt. Radikale politische Parteien wurden immer populärer und kämpften gegen die Republik. Viele Künstler standen radikalen Parteien nahe, hauptsächlich der Linken, wie zum Beispiel Bertolt Brecht. Am 30. Januar 1933 ernannte Hindenburg Hitler zum Reichskanzler. Die Weimarer Verfassung blieb zwar formell bis zum Ende des Deutschen Reiches in Kraft, mit dem Ermächtigungsgesetz wurde der Weimarer Republik jedoch de facto ein Ende gesetzt und es folgte der Nationalsozialismus. Die Diktatur kontrollierte auch Kunst und Literatur. Zensur, Verbote, Bücherverbrennungen. Jüdische und kritische Werke gab es nur noch im Exil.
17.55 Minuten, Radio Tessol 107.9. Wir sind mittendrin in unserer heutigen Kunststunde mit Bernd Fischer. Da geht's um die neue Sachlichkeit und weiter geht's mit dir, Bernd.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, bleiben wir noch kurz bei der Weimarer Republik. Man kann sagen, diese Zeit, das waren 15 Jahre Kampf um die Demokratie. Die Streiks, die politischen Kämpfe und die Verarmung der Menschen war vor allem in den Großstädten ausgeprägt. Das Arbeits- und Alltagsleben der Menschen wurde von vielen Kundschaffenden aufgegriffen. Sie wollten die soziale und ökonomische Wirklichkeit darstellen. Also keine Fiktion mehr, sondern Realität. Menschen und keine abstrakten Dinge. Die Darstellungsweisen in der Kunst sollten versachlicht werden und dadurch verständlich sein. Das war nicht nur in der Malerei, so in der Literatur gab es Schriftsteller wie Hans Fallada oder Leon Feuchtwanger, der rasende Reporter Egon Erwin Kisch und Alfred Döblin, die mit einer nüchternen Sprache Ereignisse ihrer Zeit im Roman darstellten und die Gesellschaft analysierten. Nun, aber wie war es in der Malerei? 1923 versandte der Direktor der Städtischen Kunsthalle Mannheim, er hieß Gustav Friedrich Hartlaub, ein Rundschreiben an alle Maler, die, ich zitiere ihn, die in den letzten 10 Jahren weder impressionistisch aufgelöst noch expressionistisch abstrakt, weder rein sinnenhaft äußerlich noch rein konstruktiv innerlich gewesen sind. Zitat Ende. Er suchte Maler, die einer Stilrichtung, die, Zitat, der positiven, greifbaren Wirklichkeit mit einem bekennerischen Zug treu geblieben oder wieder treu geworden sind. Also auf gut Deutsch, er suchte Maler, die weder impressionistisch oder expressionistisch malten oder sich dem Konstruktivismus zugewandt hatten. 2 Jahre später, im Sommer 1925, konnte er mit den Rückmeldungen auf sein Rundschreiben eine Ausstellung ins Leben rufen, der er den Namen Neue Sachlichkeit gab. 124 Bilder von 32 verschiedenen Künstlern hatte er zusammengetragen. Nun, wir wissen also, wie der Name entstanden ist, aber was waren die Hauptmerkmale dieser Bilder? Was war die sogenannte neue Sachlichkeit? Bleiben wir zunächst bei einigen stilistischen Auffälligkeiten. Wir sehen eine detailgenaue, überscharfe Realität. Menschen, Dinge, alltäglich und unspektakulär. Man nahm also die greifbare Wirklichkeit als Objekt. Die Darstellung des Alltäglichen und Unspektakulären erfolgte meist in Nahsicht, wie mit einem Tele, würden wir heute sagen, herausgehoben. Die Art der Darstellung war nüchtern und scharf, frei von Emotionen und Sentimentalität. Die Bildaussage erhielt so einen fast dokumentarischen Charakter. Ein statischer Bildaufbau, der Personen wie erstarrt wirken lässt und ohne Licht- oder Schattenwirkung auskommt. Ein dritter Punkt, keine Spuren des Arbeitsprozesses bleiben sichtbar. Also der Pinselduktus verschwindet komplett unter einer fast metallisch glatten Oberfläche, die den sterilen und luftleeren Charakter vieler Bilder noch verstärkt. Die Farben wurden lasierend aufgetragen, um die Glätte der Farbflächen zu erzeugen. Auch wenn die Maler der neuen Sachlichkeit die oben genannten Darstellungsprinzipien teilten, so war ihre Motivation zum Teil doch sehr konträr. Wie hätte es auch anders sein können angesichts der politischen und sozialen Auseinandersetzungen, die in der Weimarer Republik ausgetragen wurden? Und dementsprechend unterscheidet man jetzt auch innerhalb dieser Richtung der neuen Sachlichkeit verschiedene Tendenzen.
Die neue Sachlichkeit in der Kunst, das ist unser heutiges Thema in der Kunststunde. Bernd, bevor wir eben gerade unsere kleine Unterbrechung gemacht haben, hattest du angedeutet, es hat auch in dieser neuen Sachlichkeit verschiedene Tendenzen gegeben. Welche waren das denn?
Das eine ist der sogenannte Verismus, auf den ich vielleicht auch mal gleich zu sprechen komme. Ich denke mal, das ist eigentlich so das Wichtigste. Dann gibt es den sogenannten magischen Realismus dann eigentlich auch Bilder, für die zum Beispiel der Christian Schad steht, auf den ich auch noch zu sprechen komme, der da überhaupt nicht einzuordnen ist, nicht? Also wenn wir von Tendenzen sprechen innerhalb dieser neuen Sachlichkeit, dann spiegelt sich eigentlich das genau wider, was auch in der Gesellschaft zu der Zeit eigentlich stattfindet. So, und das Wichtigste nach wie vor ist natürlich die Erfahrung des Ersten Weltkrieges. Diese Bilder, die da entstanden sind, zu denen zum Beispiel Georges Grosch gehörte, oder der sehr gesellschaftskritische Zeichnungen machte, also Karikaturen und ähnliches. Und Otto Dix, also diese, man kann sagen, illusionslosen Bilder, den nennt die Fachwelt Verismus. Also ich hatte ehrlich gesagt davon vorher auch noch nichts gehört. Solche Unterscheidungen sind auch ein bisschen willkürlich, weil sie ja eigentlich auf die Motive zu sprechen kommen und nicht so sehr auf die Art der Stile oder der Malweise. Ja, wie gesagt, Georges Grosch und Otto Dix, die halte ich doch für die wichtigsten Vertreter dieser sozial- und gesellschaftskritischen Strömung bei der damaligen Kunst. Und sie zeigen für mich also, sie sind ohne jede Illusion gemacht und sie zeigen, wie tief also diese Kriegserlebnisse diese gesamte Generation eigentlich traumatisiert hatte. Bleiben wir mal bei Otto Dix einen kleinen Moment. Otto Dix hatte diesen Horror auf den Schlachtfeldern ganz unmittelbar erlebt. Also er war ja Unteroffizier und MG-Schütze an der West- und an der Ostfront. Und diese Erlebnisse prägen seine ganzen Kriegsbilder der 20er Jahre, kann man sagen. Also mit heftigen Bleistift- oder Kreidestrichen, zum Teil in fahlen oder auch grellen Wasser- und Deckfarben entfalten sich so irreale, anmutende Landschaften von Schützengräben und Granattrichtern zerrissen. Also mich haben schon diese Bilder sehr beeindruckt. Ich habe vor ungefähr 15 Jahren, bin ich mal mit meiner Frau durch Verdun gereist, an der Somme entlang. Also eigentlich diese Gegend, wo es die schwersten Auseinandersetzungen des Ersten Weltkrieges gab. Und es war unglaublich, dass man jetzt noch, also fast 100 Jahre später, nicht ganz, aber ungefähr, dass diese Landschaft noch ansieht. Also wenn man dort durch einen kleinen Wald geht, der ist völlig kleinhügelig und so weiter, nicht? Weil das alles mal umgepflügt worden ist. Es gibt dort auch noch Dörfer, wo nur eine einzelne Ruine noch steht oder ähnliches. Und okay, dann kann man ja diese Kasematten und die Forts sich da auch angucken. Also man bekam selbst jetzt, obwohl so lange her ist, eigentlich noch einen Eindruck, was oder eine Vermutung, was damals da eigentlich stattgefunden hat. Ja, wenn wir uns diese Bilder von Otto Dix anschauen, dann wird uns das wieder vergegenwärtigt. Er ist also eigentlich ein Historiker dessen, was da passiert ist. Also wir sehen auf diesen Bildern zum Beispiel so Stoßtrupps, die vordringen und Geschosse bersten und Leiber werden emporgewirbelt. Man sieht Leichenberge von nah, man sieht Sterbende, die den Betrachter fast glasig angucken und Verstümmelungen und Verwesungen werden also in sehr schrecklichen Details geschildert auf diesen Bildern. Da ist also nichts Heroisches mehr, was man bei anderer militaristischer Malerei vorfinden kann.
Da möchte ich mal ganz kurz einhaken. Bernd, gerade so wie du das eben beschrieben hast, da habe ich mir vorgestellt, gibt es Menschen, die sich dann solche Bilder kaufen und in die Wohnstube hängen?
Da muss man schon ein bisschen masochistisch sein, glaube ich. Nee, das glaube ich nicht. Also das ist sicherlich Kunst, die im Museum hängt, weil sie das Zeitgeschehen beschreibt und wiedergibt, nicht? Also die Auswahl eines Bildes, das man sich an die Wand hängt, hat eine ganz andere Voraussetzung. Da geht es nicht um historisches oder kunsthistorisches Interesse, sondern um das eigene Leben, die eigene Emotion. Heute kaufen die Leute denn etwas, weil es als Dekor hübsch an der Wand hängt, oder sie kaufen das, weil ein Bild eine Emotion bei ihnen hervorruft, die sie kennen, die sie selbst erlebt haben. Das kann auch was Leidendes sein, durchaus. Also ich habe etliche Bilder von Pinky, die würde sich kein anderer an die Wand hängen und ich finde sie trotzdem grandios. Das, wie gesagt, im Bewusstsein der meisten ist das alles Geschichte und Vergangenheit und es gibt ja auch Bilder, die Zeit der napoleonischen Kriege zum Beispiel abbilden. Das ist für junge Leute sowieso natürlich nur Geschichte und mithin eigentlich auch eine tote Sache. Es ist dann immer sinnvoll, sich doch, wie ich das eben sagte, auch mal an die Originalplätze zu begeben und dann mit dem Wissen sich das nochmal anzugucken. Das sind dann schon Erinnerungen, die bleiben. Aber sie würden mich auch nicht dazu bringen, mir ein Bild von Otto Dix an die Wand zu hängen. Könnte ich mir auch gar nicht leisten, ne? Davon ganz abgesehen.
Kann man das jetzt so im Nachhinein sagen oder auch aufgrund der Geschichte und auch des Wissens um die Arbeit von Otto Dix, hat die Bilder damals auch gemalt, um einfach Geschichte festzuhalten?
Also sicherlich wollte er nicht nur das abbilden. Also er hat es zwar so gesagt, nicht? Er will auch so ein Chronist dieser Zeit sein, das war seine Absicht. Aber ohne dass er da richtig emotional durchgetroffen worden ist, wäre das gar nicht möglich gewesen. Das sieht man den Bildern auch an. Also er lässt da eine ganze Menge raus und auch eine viel tiefer gehende emotionale oder traumatische Empfindung als Georges Grosch zum Beispiel, ne, der in meinen Augen sehr viel politischer ist und dort auch herrschende Verhältnisse dann karikieren, angreift und so. Da gibt es schon große Unterschiede zwischen denen. Also er war sicherlich ein Betroffener, dem es aber gelingt, jetzt erstmalig das Leid von Kriegen darzustellen, ohne das Ganze zu heroisieren. Also es gibt zum Beispiel, also wenn er Kriegskrüppel malt, nicht, das war vorher kein Motiv in der Kunst. Oder er malt dann menschliche Eingeweide, nicht, und das macht er manchmal richtig raffiniert, also altmeisterlich fast. Denken wir an so ein Bild, das hat den Titel Der Schützengraben. Und das ist schon etwas ganz Neues. Also früher waren Kriegsbilder Heldendarstellungen und sollten dann den General verherrlichen und ähnliches. Und die Beteiligten waren Kanonenfutter und das zeigt er. Das zeigt Otto Dix erstmalig in den Bildern. Also er hat zum Beispiel ein ganz berühmtes Triptychon gemalt, das heißt Der Krieg. So, und das gilt also heute auch noch als so die herausragendste Stellungnahme gegen den Krieg im 20. Jahrhundert. Man kann sagen, das ist eine nüchterne Bestandsaufnahme seiner Kriegserlebnisse, nicht? Und der Vor allen Dingen auch der nicht aus dem Krieg zurückgekehrten Männer. Ja, aber bleiben wir bei deiner Frage. Ich habe hier auch gerade dazu was ein Zitat gefunden. Also Dick selbst bestimmte seinen künstlerischen Standpunkt schon als den eines Zeitzeugen. Also er wollte als Chronist berichten davon. Und er meinte in einem Gespräch 1958, also Künstler könnten nicht bessern oder bekehren, grundsätzlich nicht, denn dafür sind sie auch viel zu gering. Und sie würden keinen gesellschaftlichen Einfluss ausüben. Er sagte aber, und das war eine Forderung von ihm, nur bezeugen müssen wir sie. Bleiben wir noch mal einen kleinen Moment bei diesem Bild der Krieg. Also das besteht ja aus mehreren Teilen und wir sehen einen linken Flügel. Dort ist eine marschierende Truppe abgebildet. Und die Soldaten kommen aus der Tiefe des Bildraums und vollziehen im Vordergrund einen scharfen Schwenk, sodass wir von ihnen nur noch den Rücken sehen und verschwinden dann rechts oben im Nebel. Dann gibt es die Mitteltafel, da breitet sich ein Schlachtfeld aus, also eine umgepflügte, tote Kraterlandschaft. Da gibt es zerrissene Körper, Leichenteile, Eingeweide, Schlamm und einen verkohlten Baumstamm, der so richtig im Vordergrund steht. Und wir sehen eine schreckliche oder über diesen Schrecken dieser Szenerie, da sehen wir so einen Stahlträger, auf dem hängt ein aufgespießter und schon in Verwesung übergegangener, skelettierter Körper eines Soldaten. Das erzeigt also das Grauen so, wie es ist. Im rechten Flügel dieses Bildes, da malte Otto Dick sein Selbstbildnis. Als Soldat schleppt er einen Kameraden aus der Feuerzone, die sich infolge von Explosionen und Bränden in ein Inferno verwandelt hat. Die Landschaft im Hintergrund ist in einem lodernden Feuerball aufgegangen. Zu Füßen von Dix befindet sich ein weiterer Soldat, dessen Zustand unklar ist. Die Pedrella stellt, Pedrella kann ich kurz erklären, das ist also immer so ein längliches Bild, das unter dem Mittelteil des Tryptychons ist. Nicht? Das kommt vom Altar her, dort gibt es das auch. Also die Pedrella stellt zum Beispiel schlafende Soldaten dar, in einem engen, mit Holzbrettern verschalten, niedrigen Raum, der von einer Zeltplane überspannt ist und Ratten laufen dort umher. Der linke Flügel gibt den Marsch in die Schlacht wieder. Es dominieren dort die Farben Braun und Grau. Einzig der Himmel hat einen roten Schimmer. Die Komposition ist so angelegt, als ziehe der Betrachter mit den Soldaten in die Schlacht. Steil ragen die Gewehre aus dem Nebel. Von den Soldaten sind nur zwei, und zwar die beiden, die dem Betrachter ihren Rücken zuwenden, gut sichtbar, während alle anderen durch die dichten Nebelschwaden undeutlich und schemenhaft bleiben. Bei genauerem Hinsehen erkennen wir die Augen von drei Soldaten, doch ihre Gesichter bleiben verborgen. Also der Betrachter sieht sich eigentlich so einer anonymen Soldatenmasse gegenüber. Die endgültige Komposition dieses linken Flügels wurde vom Otto Dix mehrfach verändert und zum Schluss weist sie eben Parallelen zu einer Szene dar, die auf zum Beispiel eine amerikanische Romanverfilmung zurückgeht, also oder wo wir das wieder kennen. Es gibt dieses Buch von Erich Maria Remarque, Im Westen nichts Neues. Und das ist ja mal verfilmt worden. So, und dort gibt es genau diese Szene, wo so Kolonnen im Frühnebel in die Schlacht ziehen. Ein anderes Gemälde mit dem Titel Flandern hat er 1936 vollendet, als Otto Dix längst aus einem Dresdner Professorenamt gejagt worden war und am Bodensee Zuflucht gefunden hatte. Und dort ließ er schlafende Soldaten gleichsam in eine zerschossene Sumpflandschaft versinken. In diesen ganzen Kriegsbildern kommen weder Politiker noch Generäle vor, die für den Massentod verantwortlich gemacht werden könnten. Die einfachen Soldaten sind Opfer. Aber sie sind auch Täter, beispielsweise bei einem, man kann sagen, Muritat, groteskenhaften Überfall auf einen Grabenposten, so heißt das Bild. und im Bordell lassen sie, wie naheliegend, vollends jede Leidenswürde fahren. Also auch Otto Dix ergreift Partei, aber er zeigt eben auch die Realität.
Also das soll nicht nur auf der 107.9 zu empfangen, sondern auch mittels des Internets an der Adresse www.radiodassoll.es. Kunststunde ist heute bei uns angesagt mit Bernd Fischer und mit dem geht's weiter, bitte.
Ja, liebe Kunstfreunde, bleiben wir kurz beim Ersten Weltkrieg. Verdun und die Somme-Schlacht, nicht? Das sind die beiden große Ereignisse dieses Krieges, an denen auch Otto Dix teilgenommen hatte. Und er war aus der Somme-Schlacht heil herausgekommen und er hatte in seinem Weltnotizbuch geschrieben, ich zitiere, auch den Krieg muss man als ein Naturereignis betrachten. So, über diesen Satz kann man lange streiten. Das ist ja eine erstaunliche Aussage, denn sie lässt doch vermuten, dass er über Ursache und Sinn des Krieges nicht nachgedacht hat, was ganz sicher unzutreffend ist. Otto Dix ist ein berühmter Maler und es gibt sehr viel Literatur über ihn und auch von Kunstkritikern und so weiter. So, und einige Interpreten seines Werkes versuchten, vielleicht auch aufgrund dieses Satzes, ihm eine Ästhetisierung des Krieges zu unterstellen. Das halte ich ehrlich gesagt für einen kompletten Unsinn. Was will er denn damit sagen, mit diesem Satz, auch den Krieg muss man als ein Naturereignis betrachten? Wahr ist, dass für den Einzelnen, für das Individuum, der Krieg, wenn man ihm ausgesetzt ist, einem Naturereignis gleichkommt, dem man nicht entgehen kann. Schutzlos sein, ausgeliefert sein, sich durchschlagen müssen, ertragen müssen, was nicht zu ertragen ist. Vernichtung von Hab und Gut, Tod der Familie, der Freunde, Verwundung und Gräueltaten. Die Gewalt durch Menschen ist schwerer zu ertragen, glaube ich, als die Gewalt durch die Natur. Und insofern ist der Krieg auch kein natürliches Ereignis. Aber er musste an der Front ertragen werden. Die Annahme, dass Dix an einem nüchternen Bericht über den Ersten Weltkrieg gelegen war, der nichts verschweigt und lediglich Fakten beschreibt, deckt sich mit der von ihm gemachten Aussage, er hätte, ich zitiere ihn mal, beim Malen nicht die Absicht gehabt, Angst beim Beschauer zu erzeugen. Und weiter erklärt er, ich wollte ganz einfach, fast reportagemäßig, meine Erlebnisse der Jahre 1914 bis 18 zusammenfassend schildern und zeigen, dass echtes menschliches Heldentum in der Überwindung des sinnlosen Sterbens besteht. Das Blut fließen zu sehen und den Niedergemetzelten schreien zu hören, den Gestank der Gefallenen riechen zu lassen, diese Wirklichkeit erfahrbar zu machen. Das ist das, was Otto Dix vorschwebte. Also, wenn es ein Kronzeugen des Pazifismus und ein Kritiker der damals herrschenden Verhältnisse gibt, dann war es Otto Dix. Etliche Bilder zeigen seinen unverblümten Blick auf die Gesellschaft. Wir sehen auch Kriegsgewinnler mit Wohlstandsbauch. Die stehen dann oft im Gegensatz zur hungernden Masse. Oder die Vergnügung der High Society steht im Kontrast zu Prostitution, Verbrechen und Kriegsversehrtheit. Nichts wird auf diesen Bildern beschönigt. Brutal, schonungslos und grausam wird das Hässliche auf der Leinwand zur Schau gestellt. Manchmal karikierend und parteiergreifend. Scharf überzeichnet er die Darstellung von Menschen ins Hässliche, in die Nähe der Karikatur. Und schert sich, wie er sagte, wenig um das Seelenleben seiner Modelle. Ich will nur sehen, was da ist, das Äußere. Das Innere gibt sich von selbst. So gibt es zum Beispiel in seinen Bildern die Konterfeis properer, abgehärmter oder auch aufgeschwemmter Huren namens Lola, Hertha oder die Kesse Bertha, die er aber nicht auf ihren Wahncharakter reduziert, sondern als autonome Personen anerkennt. Musik.
Einkaufszentrum El Andreño bietet großzügige und kostenlose Parkmöglichkeiten. Einkaufszentrum El Andreño, Vélez Málaga, wo Sie der Mittelpunkt sind. Seit 40 Jahren Markisenfabrik Toldos Maldonado in Torre del Mar, circa 100 Meter vom Krankenhaus entfernt. Wir fertigen und installieren alle Arten von Markisen gegen Sonne, Regen, Wind und Kälte. Besuchen Sie unsere Ausstellungsräume. Wir sprechen Deutsch. Telefon 952 54 42 42. Markisenfabrik Toldos Maldonado, Ihr zuverlässiger Partner für Markisen aller Art, sowie Jalousien, Duschkabinen, Moskitonetze und Leuchtreklame. Sie finden uns in unmittelbarer Nähe zum Hospital. Telefon 952 54 42 42.
Ein weiteres Beispiel seiner Gesellschaftssicht ist das großteilige Werk Großstadt, das das Berlin der Nachkriegswelt in karikierender Überzeichnung zeigt. Die elende Seite ebenso wie die dekadente. Der linke Flügel gibt den Blick unter eine Bahnbrücke frei, wo Prostituierte ihre Dienste anbieten. Ein Kriegsversehrter versucht, Kontakt zu einer der Damen aufzunehmen. Doch diese wendet sich ab und blickt mit leeren Augen durch ihn hindurch. Auf dem Kopfsteinpflaster liegt ein betrunkener Mann, von dem keiner Notiz nimmt. Der Blick des wütenden Hundes lenkt den Betrachter in die linke Ecke des Bildes, wo eine weitere Prostituierte vermutlich gerade ihrem Gewerbe nachgeht. Im großen Mittelbild werden die Zerstreuungen der gehobenen Gesellschaftsschicht dargestellt. Eine fünfköpfige Jazzband spielt und ein Paar tanzt dazu den Charleston, einen der Modetänze der Zeit. Die auffälligste Erscheinung ist die Garçon, die von rechts ins Bild schreitet. Vorn rechts sitzt ein Paar, dahinter steht eine gelangweilt rauchende Frau. Alle Frauen tragen Unmengen von Schmuck und raffinierte Kleider. Otto Dix porträtiert hier Menschen aus seinem Bekanntenkreis. Der Geiger zum Beispiel ist sein Malerfreund Gerd Wollheim. Der Saxophonspieler ist der Leiter der sächsischen Staatskanzlei Alfred Schulze. Am rechten Bildrand sieht man den Architekten Wilhelm Kreis. Halb hinter dem Fächer verborgen ist das Profil von Fritz Glaser zu erkennen, Rechtsanwalt und Mäzen von Otto Dix. Das tanzende Paar sind möglicherweise Otto Dix und seine Frau Martha. Richtig zu amüsieren scheint sich keiner. Dekadenz ist ein Stichwort, das die Atmosphäre beschreiben könnte. Auf dem rechten Flügel des Bildes steigen Edelprostituierte eine Treppe hinauf bzw. hinunter. Der Kriegsversehrte, der am Fuß der Treppe sitzt, wird von den Damen übersehen. Die fantasievolle Bekleidung der Damen hat karnevalistische Züge und Dix hat deutliche sexuelle Anspielungen untergebracht. Wie sollte man den Pelz der Dame links zum Beispiel anders deuten als zwei Schamlippen und ihre Hand als eine einladende Geste? Der Bildraum selbst wirkt instabil, da Dix dem Betrachter gleichzeitig verschiedene Standpunkte zuweist. Durch die Übergröße der Figuren sowie die übersteigerten Farbtöne entsteht ein Gefühl der Überfüllung. Dix hat hier keine spezifische Lokalität dargestellt, was der Szenerie eine Allgemeingültigkeit verleiht, die sich so in vielen Großstädten der Zeit beobachten ließ. Otto Dix steht mit seinem Großstadt-Triptychon in der Tradition des englischen Malers William Hogarth, der bereits mit Bildfolgen wie Rake's Progress und Mariage à la Mode den Verfall der Sitten der Gesellschaft im 18. Jahrhundert anprangerte. Nun, liebe Hörerinnen, ich sage das jetzt nicht, um zu zeigen, dass ich den kenne, denn Sie kennen ihn vielleicht auch. Es gab in jüngster Zeit in Malaga eine Ausstellung über das Groteske in der Kunst und da war die Wand eines Saales mit genau diesen Bildern zu sehen. Auch das Großstadt-Triptychon von Otto Dix ist als Kritik an der Vergnügungssucht der Wohlhabenden zu interpretieren. Einerseits. Andererseits huldigt Dix auch hier seinem Lieblingsthema, nämlich der Frau. 26 Frauen und 13 Männer beleben das Bild, wenn man durchzählt. Während die Männer dunkel und dezent im Hintergrund bleiben, treten die Frauen durch Gestik, Mimik und auffallende Kleidung besonders hervor. Man muss wissen, bürgerliche Moralvorstellungen waren Otto Dix eher fremd. Seine Biografie überhaupt ist durchzogen von Frauen und Geliebten. Das Triptychon zeigt Frauen als Lustobjekte und als Ware in der Konsumwelt der Großstadt. Doch es zeigt auch die Dominanz der Frau über den Mann, die im Zeitalter der fortschreitenden Emanzipation als bedrohlich erfahren wird. Und es zeigt die Abhängigkeit des Mannes, der seinem Trieb folgend nicht von ihr lassen kann.
Neue Sachlichkeit. Unser Thema heute in der Kunststunde mit Bernd Fischer. Bernd, wir kommen in unsere letzte Runde. Sicher, du hast noch ein paar weitere sehr interessante Informationen zu uns, zu unserem heutigen Thema.
Ja, wir hatten schon gehört, 32 Künstler waren in dieser Ausstellung in Mannheim vertreten und unter anderem auch Christian Schad. Christian Schad malte eher politische Bilder. Nun, dem Motiv nach nicht. Schad war ein Meister des kühlen, sachlichen Farbauftrags. Und er galt als einer der besten Maler der menschlichen Haut, deswegen erwähne ich ihn auch. Dafür verwendete er eine zeitaufwendige Lasurtechnik. 1927 malte Christian Schad sein Selbstporträt mit Modell, das heute zu den bekanntesten und am meisten reproduzierten Werken des Künstlers und der neuen Sachlichkeit überhaupt zählt. Schonungslos setzt sich Schad dem eigenen Blick aus. Der als Maler mit dem Skalpell, so nannte man ihn, der seine Modelle und sich selbst mit kühler Sachlichkeit seziert. Sein Blick ist misstrauisch, die Atmosphäre des Bildes unterkühlt und fast eisig. Die dargestellten Personen haben sich nichts zu sagen. Nach vollzogenem Akt ist jeder um sich selbst bemüht. Der Mann im Dreiviertelporträt und die Frau im Profil scheinen sich bewusst voneinander abzuwenden. Ein Bezug zwischen den beiden besteht lediglich im Körperlichen. Die Frau ist fast gänzlich unbekleidet, ein angedeuteter roter Strumpf am linken Bildrand und eine Schleife am Handgelenk bilden die einzigen Akzente. Schad selber kleidet sich in ein grünlich-transparentes Hemd, das über der Brust geschnürt ist. Ein stärkerer Eindruck, als säße er vollkommen nackt da. Vor einem bühnenhaft verschleierten Hintergrund mit dunklem Himmel und Schornsteinen steht hell eine einzelne Blüte als Symbol für den Narzissmus der Figuren. Die Frau mit ihrem dunklen Pagenschnitt und Seitenscheitel entspricht einem in den 20er Jahren populären Frauentypus. Weder besonders schön noch abstoßend. Entspringt ihre Physiognomie jenem Authentizitätsanspruch, mit dem speziell die Veristen in dieser Zeit das Porträt neu auffassen. Schad berichtete, das Gesicht der Frau sei das einer Unbekannten, die er als Kundin in einem Schreibwarengeschäft gesehen habe. Die Gesichtsnarbe sei eine Art Liebesbeweis. Die Frauen in Neapel hätten voller Stolz solche Narben zur Schau getragen, die ihnen von eifersüchtigen Ehemann oder Liebhaber beigebracht wurden. Als die Nationalsozialisten in Deutschland die Macht ergriffen, wurden ja viele Bilder der neuen Sachlichkeit als entartete Kunst eingestuft und verboten. Und es ist schon erstaunlich, nicht eines der Werke von Christian Schad war dabei. Wir haben jetzt die ganze Zeit über den Verismus gesprochen, aber zur neuen Sachlichkeit zählen auch die Werke eines neuen, man kann sagen, Klassizismus. Als Klassizisten innerhalb der neuen Sachlichkeit bezeichnet man eine Gruppe von Malern, die sich politisch wenig engagiert zeigte und auch keinen Drang zu gesellschaftlicher Kritik verspürte. Für sie stand die gegenständliche, lasierende Malweise im Vordergrund. Ihre Motive waren Stillleben, Porträts und Landschaften. Abstraktes lehnten sie ab. Zu dieser Gruppe zählten unter anderem Georg Schrimpf, Rudolf Dischinger und Alexander Karnold. Diese Künstler waren unpolitisch, wenn man eine solche Aussage gelten lassen will. Ihre Werke waren idealisierend und nicht selten naturbezogen, manchmal ein bisschen kubistisch geprägt, aber sie dokumentieren vor allem die in der Weimarer Zeit verbreitete Sehnsucht nach Idylle, die es ja auch gab. Kritische Zeiten sind immer auch Pilcherzeiten, das müssen wir bedenken. Etwas Drittes gibt es noch. In der Literatur wurde der Begriff Neue Sachlichkeit häufig synonym mit dem Begriff magischer Realismus verwendet. Ich halte das jedoch für falsch. Zwar sind die Begriffe zeitgleich entstanden, aber sie bezeichnen nicht immer dasselbe. Häufig haben die Vertreter des magischen Realismus nur viel mit den Klassizisten gemeinsam. Ihre Motive ähneln sich, sind realistisch, allerdings wirken sie doch distanzierter und traumhafter und tiefgründiger. Hinter einer greifbaren Wirklichkeit verbirgt sich eine magische Realität. Man kann diese Malerei vielleicht als Brücke zum Surrealismus sehen. Aber damit sind wir ja von der Realität, also der Sachlichkeit, eigentlich weg. Franz Radziwill, Richard Oelze und Karl Grossberg zählen zu den wichtigsten Vertretern dieser Gruppe. Der Name Franz Radziwill wird vielleicht etlichen Hörern hier bekannt sein, zumindest wenn sie aus dem Großraum Bremen stammen, denn es gibt sehr viele Bilder von ihm in Dangast zu sehen, einem hübschen Fischerdorf in der Nähe von Bremen. Ich bin mir sicher, dass doch einige Deutsche, die aus der Gegend kommen, dort schon einmal waren und sich die Bilder angeguckt haben. Man kann auch sagen, viele Stilmittel der neuen Sachlichkeit wurden später durch den sozialistischen Realismus der Ostblockstaaten aufgegriffen. Vielleicht ist das ein bisschen auch ihre historische Bedeutung für die nachfolgende Zeit. Tja, liebe Kunstfreunde, nun habe ich doch da hauptsächlich über Otto Dix und den gesellschaftskritischen Aspekt der neuen Sachlichkeit gesprochen und das andere nur gestreift. Aber ich finde, das macht nichts, denn er war meines Erachtens auch der wichtigste. Vor allem als Pendant zum Dadaismus, zu Duchamp und den anderen, über die wir ja in der letzten Sendung sprachen. So ist es, die eins verzweifeln an ihrer Zeit, die anderen entfliehen ihr, die weiteren passen sich an. Und insofern spiegeln, wie ich anfangs sagte, die Richtung der Kunst die Entwicklung in der Gesellschaft wider.
Tja, und ich glaube, damit haben wir viel Interessantes und Spannendes erfahren zur neuen Sachlichkeit. Ich muss selbst ja gestehen, dass mir der Begriff der neuen Sachlichkeit gar nicht bekannt war. Insofern, da waren die letzten Minuten auch für mich jetzt hier äußerst informativ. 15 Uhr, fast 44 Minuten. Bernd, wir müssen so einigermaßen geschwind zum Abschluss unserer heutigen Kunststunde kommen. Aber vielleicht hast du ja noch so einen kleinen Ausstellungstipp.
Ja, dann machen wir die ganze Geschichte mal sehr kurz und bleiben einfach nur in Vélez, Malaga. Vélez, Malaga verfügt ja über etliche ganz schöne Ausstellungsräume. Palacio Beniel, den Convento, das Casa Larios in Torre del Mar oder den Sala Cipriano im Rathaus. Nun, jetzt hat Vélez, Malaga auch ein eigenes Museum für zeitgenössische Kunst, ein CAC. So, und das ist neu eröffnet worden. Und ich würde doch vorschlagen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass, wenn Sie Zeit haben, sich dieses Museum einmal angucken. Es befindet sich, jetzt muss ich mal kurz schauen, wie die Straße heißt. Hier. Also in der Calle Felix Lomas 27. Ich wiederhole mal, Calle Felix Lomas 27. Und es ist immer geöffnet von Dienstag bis Samstag von 10 bis 14 und nachmittags von 17 bis 20 Uhr. Außerdem auch noch sonntags von 10 bis 14 Uhr. Montags übrigens, liebe Hörerinnen und Hörer, haben immer alle Museen und Galerien in der Regel geschlossen. Dort gibt es im Moment gerade als Eröffnung eine Ausstellung mit Bildern von Francisco Hernández. Das ist ein Maler, der in Melilla geboren wurde und dessen Werke sicherlich doch sehr sehenswert sind. Also, das CAC in Vélez wird uns auch durch die nächsten Sendungen begleiten, denke ich.